Selig sind, glücklich sind, ja, wir alle kennen sie oder haben sie vielleicht auch schon mal gelesen und immer wieder darüber nachgedacht, die Seligpreisungen. Und sie sind ja über die Christenheit hinaus bekannt. Zum Beispiel Mohandas Gandhi hatte einmal erwähnt, wenn alle sich an diesen Prinzipien halten würden, dann hätten wir eine friedliche Welt. Weltfrieden. Was für ein schöner Blick, was für eine schöne Vorstellung. Weltfrieden, nicht nur keine soziale Ungerechtigkeit, sondern auch überall Frieden. Nun, wie schön dieser Traum auch sein mag, wenn wir das so lesen, wie Gandhi es gelesen hat, dann gibt es nun zwei Stolpersteine. Und zwar, je weiter wir in den Seligpreisungen lesen, die wir gerade gehört haben, dann stellen wir fest, dass Jesus keinen Weltfrieden verheißt, sondern wenn wir ihm nachfolgen, dass da Verfolgung auf uns wartet. Wir können den Eindruck gewinnen, wenn wir so die Seligpreisungen lesen, dass hier ein Prinzip verkündet wird, ein neues Gesetz: Lebe so, dann passiert das und das. Selig sind die, das tun, dann bekommst du das dafür. Was ist hier vor uns ein neues Sozialgesetz, das Jesus verkündet? Viele oder wenige Verse später lesen wir davon, dass Jesus nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Jesus will hier also kein neues Gesetz verkünden. Was dann? Was ist das Ziel von den Seligpreisungen? Ihr merkt, wir steigen gerade direkt in den Predigttext ein. Um es schon mal vorwegzunehmen, Jesus sammelt seine Jünger auf den Weg. Wir sind da am Start vor der Jüngerschaft, ganz am Anfang, und er nimmt sie mit, er hat sie berufen und er sieht, viele Menschen folgen Jesus nach, und dann zieht er sich zurück auf einen Berg. Das ist nicht so ein Berg wie der Rorschacher Berg, den wir uns vorstellen können, üppige Landschaft mit schönen Bäumen und Bänken, wo wir uns immer wieder ausruhen können, sondern es ist eher Einöde, Wüste, hier und da mal ein Strauch, aber kaum einer, der Schatten spendet. Und dort zieht er sich zurück und erzählt seinen Jüngern oder ermutigt seine Jünger, warum es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Es ist sozusagen die Ermutigung zur Jüngerschaft, der Startschuss in die Jüngerschaft. Und das ist mein Ziel heute Morgen. Ich hoffe, mir gelingt das, dass wir auch ermutigt werden, durch die Botschaft von Jesus Christus Schritte zu tun in der Jüngerschaft, mutig voranzugehen. Also die Seligpreisungen sind kein neues Sozialgesetz, wie wir leben sollten, damit die Welt ein Stück besser wird, sondern die logisch aufgebaute Reihenfolge von diesen verschiedenen Seligpreisungen führt uns immer tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus hinein und ermutigt uns zur Jüngerschaft. Wir können die Seligpreisungen auch in Gruppen aufteilen. Um es ein bisschen runterbrechen, habe ich es in drei Gruppen aufgeteilt. Zunächst mal das Herz, Sehnsucht nach Erlösung, dann so eine schöne Hand, motiviert, Gottes Willen zu tun, und zum Schluss fröhlich seine Botschafter sein. Wer sind eigentlich heute die Glücklichen? Wer preist die Welt selig in ihren Filmen? Und wir schauen ja ganz viele Serien. Überall sind Filme abrufbar. Wir werden überflutet, wir haben ganz viele Hochglanzreportagen, falls wir die überhaupt noch lesen. Aber wer sind die, die da glücklich und selig gepriesen werden? Ich glaube nicht die Armen oder die geistlich Armen, auch nicht die Trauernden oder Sanftmütigen, sondern eher die selbstbewussten Zeitgenossen, die möglichst positiv von sich selber denken und sich selber helfen können. Es ist das Endprodukt einer Reise von unserer Gesellschaft, die sich immer mehr in den Individualismus stürzt, in das Hamsterrad, es immer besser zu wollen, es immer besser zu machen. Klar, ich verallgemeinere jetzt sehr stark, aber es ist irgendwie tief verankert in unserer DNA. Es geht immer darum, besser zu werden, alles selber zu machen und dabei glücklich zu sein. Aber die Folgen sind dramatisch. Wir wissen es, um eine zu nennen, im letzten Jahrzehnt haben sich die Burnout-Erkrankungen verdreifacht. Der Schrei nach Erlösung aus diesem Hamsterrad ist groß. Das Endprodukt ist, viele Menschen fühlen sich nicht gut genug, haben Selbstzweifel, klagen sich an. Auch ich kenne diese Ohnmacht. Und nun sagt Jesus, glücklich sind die, die arm sind, die mit leeren Händen vor Gott kommen. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Das kann uns enorm viel Hoffnung geben. Aber die Hoffnung, die Jesus hier anspricht, geht noch eine Ebene tiefer. Es geht um das Herz. Wer ist eigentlich geistlich arm vor Gott? Ein krasses Beispiel ist Hiob aus dem Alten Testament. Hätte er heute gelebt, würde sein Leben garantiert in allen Filmen und Serien gut feststellbar zu sein. Er war reich an Geld, reich an einem guten, wohlerzogenen Kindern und Familien, reich an Tieren und Mitarbeitern. Ja, er hat es geschafft. Heute würde er wahrscheinlich ein gutes und schnelles Auto fahren, seine Kinder wären bei Privatlehrern untergebracht und er würde viel Geld spenden für Wohltätigkeitszwecke und man liest und hört keinen Skandal vor ihm und wir können sagen, ja, Gott hat sogar Freude an ihm. Doch eines Tages ist alles auf einen Schlag weg. Der Sohnemann hat das Auto zu Schrott gefahren. Sein trautes Heim ist nach einem Flammeninferno nur noch ein Trümmerhaufen und seine ganze Familie ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Wenn wir die Geschichte vom Hiob mal in realem Beispiel aus unserer heutigen Zeit mitnehmen würden, dann wird es plötzlich ganz nah. Er steht allein mit leeren Händen da und fängt an, Gott anzuklagen. Ich klammere jetzt mal bewusst das ganze Thema Leid und Not aus, das darin auch verankert ist. Auf jeden Fall klagt Hiob an, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich habe alles eingehalten. Und Hiob kommt zum Schluss, ich bin gerecht, ich habe nichts Falsches gemacht. Wie modern dieser Hiob ist. Kennen wir diese Aussage, ich bin doch gerecht? Interessant ist ja, wenn wir den Umkehrschluss bei den Seligpreisungen machen, wenn wir es umdrehen, zu bedauern sind die, die vor Gott stolz sind, denn sie werden nicht ins Himmelreich kommen. Gott persönlich begegnet Hiob eine Antwort, die ich nicht so erwartet hätte und Hiob wahrscheinlich auch nicht. In keinem Wort erwähnt er, warum Hiob so ein Leid widerfahren wurde, sondern Gott fängt einfach an, ihn zu fragen. Wenn du so klug bist und alles so genau weißt, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Kannst du das Wetter lenken? Ah, gestern war es genial, oder? Ich weiß nicht, die am Morgen früh draußen waren, Sonne hat geschonnen und der Regen war runtergebrasselt und einen wunderschönen Regenbogen war zu sehen. Kann ich das? Also ich kann es nicht, ich weiß nicht, kann es jemand von euch? Wow! Und das ist ja nur eins von ganz vielen Naturwundern, wo einfach unglaublich sind. Und so geht's weiter. Hiob, ernährst du die Tiere draußen in der Wildnis? Immer weiter, wenn du so klug bist und alles weißt. Und erstaunlicherweise, am Schluss vom Gespräch stellt Hiob fest, oh, ich bin wirklich arm vor Gott. Ich habe nichts, das ich ihm bringen kann. Er bekennt seine Schuld, dass er sich selbst für gerecht erklärt hat. Wie steht es um uns? halten wir uns für gerecht? Bildlich gesprochen bedeutet das ja, wir stellen uns auf die gleiche Stufe wie Gott. Ich habe nichts Falsches gemacht und wenn es Gott gibt, und davon bin ich überzeugt, dann gibt es keinen Grund, warum ich nicht in seine Gegenwart kommen soll. Was denkst du? Glücklich zu schätzen sind die, welche erkannt haben, dass wir arm vor Gott sind, ihm nichts bringen können, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die trauern, nicht aus irgendeinem Grund trauern, weil sie gerade traurig sind, sondern die Trauer ist die normale Erkenntnis davon, dass wir erkannt haben, dass wir vor Gott arm sind. Nur wer Trauer empfindet, kann getröstet werden. Nur wer Schuld eingesteht, kann auch Vergebung erlangen. Empfinden wir Trauer über unsere Sünden? Und jetzt, ich kann dieses Element gar nicht mehr nachmachen, weil es ist einfach gewaltig, was jetzt passiert. Die Jünger stehen da auf dem Berg in der Einöde und jetzt steht Jesus da und verkündet ihnen große Freude. Ich bin der, der all das erfüllt. Ihr dürft euch freuen. Vor hunderte von Jahren hat Jesaja verkündet, da kommt einer, um genau das zu tun, um frohe Botschaft zu verbringen, die Verzweifelten zu trösten, die Gefangenen Freiheit zu bringen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr ihre Schuld. Die Jünger haben vieles getan im Judentum, wollten alles richtig machen, doch irgendwie haben sie es nicht geschafft, gerecht zu werden. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihnen, jetzt ist die Zeit der Erfüllung, ihr dürft euch glücklich schätzen. Wow, jetzt steht Jesus da und Gottes Sohn verkündet in den Seligpreisungen, ich bin die Erfüllung und ihr dürft euch wahrlich freuen. Wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen, dann entdecken wir wahre Freude. Und die gute Nachricht ist, es geht noch weiter. Wir sind erst am Anfang von den Seligpreisungen. Und je tiefer wir gehen, desto größer wird die Freude, die Jesus uns schenken möchte. Jesus hat eine frohe Botschaft für die Sanftmütigen. Wer ist sanftmütig? Es sind die Menschen, die wissen, ich muss keine Rachepläne schmieden gegen die, die gegen mich sind oder die mir das Leben schwer machen. Ich muss mich nicht mit Schlägen gegen andere ringen, die mir Übels tun. Nein, Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Gott, der spricht, die Rache ist mein. Wer so lebt, der wird das Erdreich besitzen. Das bedeutet, Gottes Herrlichkeit wird auf dieser Erde schon sichtbar und entfaltet sich. Sanftmut ist etwas, das nicht in uns hineingeboren ist. Das ist etwas, das Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt. Es ist eine Geistesgabe. Und das größte Vorbild ist Jesus, der Weg zur Kreuzigung. So viele Menschen haben ihn ausgepeitscht, haben ihn bespuckt, beschimpft und er hat kein Wort gegen sie geredet. Die Sehnsucht nach Erlösung wird gestillt. Alle, die nach Gerechtigkeit trachten, werden bei Jesus satt werden. Wer zu Jesus kommt, der wird niemals hungern oder durstig sein. Diese Bildsprache beschreibt das Verlangen, das wir haben, frei von Schuld zu werden. Und dieser Wunsch geht in Erfüllung. Je mehr ich mich mit diesem Jesus beschäftige, desto mehr merke ich, wie arm ich vor Gott bin. Wie vieles ich Gott einfach nicht bringen kann und ich ein sündiger Mensch bin. Ich bin sündiger, als ich je glauben kann. Und Paulus erkennt das auch und er schreit, ich elender Mensch, wer kann mich erlösen? Viele Jahre später ist auch Luther fast daran verzweifelt. Wie kann ich gerecht werden? Wir können es nicht, aber Jesus spricht uns gerecht. Wenn wir an ihn glauben, werden wir gerecht gesprochen. Ich glaube, wir haben heute nicht mehr das Problem, dass wir denken, oh, wie werde ich nur gerecht, sondern wir haben das Gefühl, wir sind gerecht. Und darum habe ich am Anfang auch das Beispiel vom Hiob erwähnt. Wir haben den Eindruck, wir sind gerecht vor Gott, wir brauchen keinen Gott, doch das ist leider ein Trugschluss. Die Reihenfolge von den Seligpreisungen führt uns immer tiefer in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Nachdem wir erkannt haben, welche Freude uns Gott durch Jesus Christus schenken möchte, preist er die glücklich, die auch danach praktisch leben. Die Jünger Jesus dürfen nicht nur zuhören, sondern sie dürfen Teil von diesem genialen Botschaft sein. Die Hände. Glücklich sind die, die barmherzig sind, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Jakobus schreibt in seinem Brief, und Jakobus ist ein super praktischer Typ, also für alle, die gern Praktisches mögen, lesen Jakobus Brief. Und er sagt Folgendes in Jakobus 2,13: Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Wir können es auch so formulieren, wenn wir so leben, wie Jesus gelebt hat, dann werden wir Barmherzigkeit erfahren. Darunter liegt eigentlich das größte Gebot, das uns Jesus mitgegeben hat: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da hat ja Jesus das bekannte Gleichnis erzählt vom barmherzigen Samariter, welches uns und vor allem mich heute noch ziemlich auffühlt. Die Gottesdienstbesucher, die Priester, die im Gottesdienst gedient haben, haben den Mann, der draußen auf dem Weg ist, einfach liegen gelassen. Ein kirchenfremder Mann oder Frau hat diesen Menschen geholfen. Die Botschaft von Jesus Christus hat immer direkte Auswirkungen auf unseren Alltag. Wenn der Alltag zum Gottesdienst wird, ist ja unser Jahresschwerpunkt, dann wollen wir Barmherzigkeit sein. Wir üben Barmherzigkeit. Und wisst ihr, da habe ich große Herausforderungen. Es ist ja ganz einfach, etwas zu verkünden, aber danach auch zu leben. Was bedeutet Barmherzigkeit zu sein? Das Schöne ist ja, wenn wir es nicht schaffen, und es ist eigentlich unmöglich, in jeder Situation barmherzig zu sein, dann gibt es immer den Ort, wo wir auch wieder vor Gott kommen dürfen und um Vergebung bitten dürfen. Es gibt viele Menschen, die hilfsbereit sind oder ihr Herz am rechten Fleck kennt, wie wir so schön sagen. Aber Gott hat später die gottesfürchtigen Pharisäer angeklagt und hat ihnen gesagt: Ihr ehrt zwar mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist fern von mir. Das höchste Gebot, das uns Jesus auch noch mitgibt, ist ja nicht nur: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern wir sollen Gott von unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Kraft und mit all unserem Verstand lieben. Wie übe ich Barmherzigkeit aus, damit andere mir danach etwas schulden, oder ich mache es, damit ich danach etwas erlange? Ich ehre Gott am Sonntag, aber unter der Woche ist er mir eigentlich egal. Ein reines Herz bedeutet, Gott am Sonntag zu ehren und im Alltag erst recht. Und wir dürfen immer wieder beten: Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Und das Schöne ist, die das haben, ein reines Herz, die dürfen mehr schauen, als Mose gesehen hat. Mose musste sein Angesicht vor Gott immer wieder verhüllen. Aber Jesus verspricht da: Die, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und das wird, wenn Jesus wiederkommt, Wirklichkeit. Der Johannes schreibt Folgendes im 1. Johannesbrief 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt, und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde in der Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder, aber was das bedeutet, ist noch gar nicht im vollen Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein und wir werden ihn sehen, so wie er ist. Die Jünger haben ja einmal so einen Einblick gehabt in Gottes Herrlichkeit, in der Verklärung am Berg, wo sie die ganze Herrlichkeit von Gott gesehen haben. Und am liebsten wollen sie dort gerade Hütten bauen und dort bleiben. Aber nein, wir dürfen eines Tages diese Herrlichkeit sehen. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, du auch. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Was bedeutet Frieden zu stiften? Die Bedeutung von der Botschaft von Jesus Christus bedeutet die Wiederherstellung von einer zerbrochenen Gemeinschaft. Es ist gut und erstrebenswert, Frieden zu erhalten, aber der Frieden, der Gott uns schenken möchte, ist viel tiefer. Paulus schreibt, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen ist zerbrochen und die Feindschaft ist beendet, nicht die Freundschaft. Durch sein Sterben. Und das passiert auch in unserer Gemeinde. Wir dürfen Frieden haben. Wir dürfen Frieden haben durch die Versöhnung durch Jesus Christus. Es ist ein großes Thema. Man könnte eigentlich aus jeder Seligpreisung eine eigene Predigt zu machen. Ich versuche ein paar Spotlight zu machen, die motivieren zum Nachdenken. Ich habe auch ein Handout gemacht, das ihr gerne danach mitnehmen könnt, auch mit Vertiefungsfragen. Es soll anspornen, ermutigen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Und zum Thema Frieden haben wir Ende November einen ganzen Sonntag, wo auf ganz besondere Weise über dieses Thema geredet wird. Friedenskurs mit dem Freddy Staub und einer tollen Theatergruppe oder zwei Männer, die uns das Thema Frieden ganz nah bringen, ganz persönlich im Alltag. Jesus ruft uns auf, Frieden zu stiften. Aber wir müssen hier ganz klar sagen, es wird auch ein bisschen eingeschränkt. Und zwar sagt Paulus, so viel an euch liegt. Zur Versöhnung, dass Frieden wirklich hergestellt wird, braucht es immer zwei Seiten. Und wir können es beim anderen nicht bewirken, aber wir können unseren Teil dafür beitragen und es bei Gott klagen und vor Gott bringen und aus seinem Frieden heraus leben. Glücklich sind also die Barmherzigen, die reines Herzens sind und die Friedenstifter. Etwas später verdeutlicht Jesus diese Botschaft mit zwei Gleichnissen, mit dem Salz und mit dem Licht. Und in beiden Gleichnissen wird klar, nicht die Jünger sind das Salz und das Licht, sondern Jesus ist das Salz und Licht, das aus ihnen hervorkommt. Und wir sollen das Salz nicht fade machen, noch das Licht zudecken. Und das ist auch der Kern von den Seligpreisungen. Nicht wir müssen etwas tun oder bewirken, sondern Jesus ist es, der in uns das Ganze bewirkt. Weil wenn wir das nicht verstanden haben, sind wir beim letzten Punkt bei der Verfolgung nicht mehr dabei. Jesus wird jetzt direkt, er sagt nicht mehr, selig sind die, die das tun, sondern selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Mehr noch, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt werdet, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Falls noch ein paar Zuhörer es geschafft haben, in die Einöde Jesus zu lauschen, spätestens jetzt sind sie abgewandert. Nur Jünger können hier weiterziehen. Es ist doch irgendwie komisch, Verfolgung und Leid, das ist das, was in unserer Welt zu vermeiden gibt. Glücklich sind nämlich die Menschen, so sagt es die Welt, welche die nur glauben, was ihnen ohne besondere Zumutung einleuchtet. Glücklich sind die, welche nur das glauben, was ihnen ohne besondere Zumutung einleuchtet. Und das schleicht sich auch bei uns ein, auch bei mir. Sind wir wirklich bereit, auch unseren Mund aufzumachen? Gegen den Strom zu schwimmen ist anstrengend, ist doch schön im Mainstream. Ein Dozent hat uns mal gesagt im Unterricht, wenn du auf die Kanzel steigst und predigst, dann musst du dir bewusst sein, für Jesus zu sterben. Sind wir bereit, fröhliche Botschafter zu sein? ihr werdet angefochten werden. Wirst du bereits verfolgt? Wenn ja, du darfst dich freuen und jubeln, denn deiner Lohn im Himmel ist groß. Wir müssen diese Zeilen auch ganz genau betrachten. Es gibt nämlich auch hier eine Grenzmarkierung. Wer darf sich denn wirklich schätzen? Also wenn du mit deinem Auto einen Unfall machst und dafür angeklagt und verfolgt wirst, dann bist du selber schuld. Dann kannst du dich nicht hier freuen und jubeln, wie Jesus es dir zusprechen möchte. Auch Mohandas Gandhi hat sehr viel Gutes gemacht, hat sich gewaltlos für soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Aber auch er zählt nicht darunter. Es ist zwar ein schönes Ziel, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, aber es bringt schlussendlich nichts. Jesus schätzt die glücklich und preist die glücklich, die um seines Namens willen verfolgt werden. Es geht also darum, wenn wir die Botschaft von Jesus Christus verkünden, dass Jesus Christus gestorben ist, um die Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen wiederherzustellen und uns keine Verurteilung folgt, sondern wir in das ewige Himmelreich einziehen können. Wenn wir aufgrund von dieser Botschaft angeklagt werden, dann dürfen wir uns freuen und jubeln, denn unser Lohn ist groß im Himmel. Und der Paulus rät zu seinem Jünger, dem Timotheus, tatsächlich ist es so, wenn jeder zu Christus gehört und seinen Willen tut, der wird verfolgt werden. Eine logische Schlussfolgerung. Lebendiger Glaube ist angefochtener Glaube. Also im Kern geht es darum, wenn wir die Botschaft von Jesus verkünden. Natürlich hängt dann nicht alles auch zusammen, die ethischen Sachen, zum Beispiel Marsch fürs Leben, wo wir dann plötzlich sehen, wie ganz große Anfechtung folgt. Aber eigentlich geht es darum, wenn wir seine Botschaft verkünden und deshalb verfolgt werden. Und Menschen übels reden gegen uns. Was ist eigentlich die Motivation, das zu tun? Warum sollen wir uns in Leid und Not bewegen? Klar, wir haben einen großen Lohn, darüber dürfen wir uns freuen, aber Jesus ist er in uns, unser Herz verändert und wir entdecken die Schönheit und die Freude, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und er gibt uns die Kraft, seinen Willen zu tun. Und wir werden erfahren, wenn wir so leben, was es für ein Segen bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Sind wir bereit, Schritte zu gehen, um diese Beziehung zu Jesus zu vertiefen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass uns da die größte Freudenbotschaft begegnet. Es ist die gute Nachricht. Du bist der, der uns Vergebung zusprechen möchte, der uns freisetzen möchte, der uns ein reines Herz geben möchte. Du bist es, der unser Herz erfüllt mit tiefer Freude und mit tiefem Frieden. Herr, du siehst, wo wir dran sind, wo wir herausgefordert sind. Du siehst unsere Beziehung zu dir. Herr, erforsche du unser Herz. Erkenne, wie wir es meinen und vergib uns unsere Schuld und führe uns auf deinen Weg. Herr, lass uns die Schönheit und Freude erkennen, wenn wir motiviert deinen Willen tun. Und lass uns zusammen jubeln und freuen, wenn wir verfolgt und angefochten werden. Herr, wir sehen die Schönheit und die Freude, dir nachzufolgen. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu auch die Kraft dazu gibst, dass wir bei unseren Nachbarn in unserer Region Salz und Licht sein dürfen, um diese frohe Botschaft zu verkünden, dass die Gefangenen frei werden, die Traurigen getröstet werden, die Hungernden und Dürstenden gestillt werden. Herr, du bist die Erfüllung von aller Sehnsucht. Lass uns das immer wieder neu bewusst werden. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Du kennst unser Herz. Herr, mache unser Herz fest in dir. Amen.